Was ist groß? Um diese Frage beantworten zu können, braucht es immer Vergleichsgrößen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Mein Sohnemann ist 3 Jahre alt und für ihn bin ich ein Riese. Unglaublich stark, fast schon allmächtig. Es gibt zig Männer, die größer, stärker und wahrscheinlich auch mehr können als ich. Aber immer eine Frage des Vergleiches. Wir fangen mal ganz klein an. Das hier ist Thio Margarita namibiensis und damit das größte Bakterium der Erde. Und zwar ist das Ganze beeindruckende 0,75 Millimeter groß. Das klingt jetzt nach nicht übermäßig viel, aber dieses Ding kann man mit bloßem Auge sehen. Und es ist damit, wenn man ein normales Bakterium nimmt, das ist so ein Tausendstel Millimeter groß, bombastisch groß, ein echter Gigant, wenn man im Vergleich schaut. Wer jetzt keine Käfer mag, der sollte jetzt vielleicht mal bitte weggucken, denn das hier ist eine neuseeländische Langfühlerschrecke. Mit 18 Zentimetern das größte Insekt unseres Planeten. Wer das bei Google mal suchen möchte oder bei YouTube, der findet da auch ein Video, wo dieses Viech eine ganze Karotte frisst. Auf einmal. Das ist, möchte ich jetzt nicht in meinem Bett finden. Ja. Also, wenn man das mit einer gewöhnlichen Ameise oder sowas vergleicht, ein echter Riese. Das hier ist Sultan Kosen mit 2,47 Meter Körpergröße, der im Moment größte Mensch der Erde. Hier merkt man, man muss da nicht mit Faktor 1000 oder sowas zu normalen Menschen rechnen. Aber wenn der junge Mann hier bei uns im Gottesdienst wäre, das wäre beeindruckend. Vor allem, wenn wir normallos daneben ihm stehen würden, würde man merken, boah, ist das groß. Der hier kann darüber nur lachen. Ein Blauwal kann bis zu 33 Meter lang werden und ist damit das größte Lebewesen unseres Planeten. Ein Mensch sieht dazu im Vergleich, ganz rechts seht ihr es, sehr, sehr winzig aus. Und jedes andere Tier auch. Eins habe ich noch. Wir verlassen mal die Welt der Lebewesen und schauen uns mal unser Sonnensystem an. Ich finde Franken ja ganz schön groß. Wenn ihr mal probiert, Franken zu Fuß zu durchqueren, da seid ihr eine ganz schöne Weile unterwegs. Und Franken ist, wenn auch der schönste, nicht gerade der größte Teil unseres Planeten. Alleine die Ausmaße unserer Ozeane finde ich irre. Also die kann ich nicht erfassen, wie groß das ist. Gegen unser Sonnensystem ist aber schon unser ganzer Planet gar nichts. Ja, das mal so grober Größenvergleich. Die Erde ist das hier. Und jetzt sieht die Sonne ja schon beeindruckend groß aus auf diesem Bild. Aber wusstet ihr, dass die Sonne 99,86% der gesamten Masse des Sonnensystems auf sich vereinigt? Das heißt, alle Planeten, alles das hier, sogar diese Riesenplaneten dazu, wiegen nur 0,14%. Und den Rest macht diese Sonne aus. Riesengroß. Aber Wikipedia sagt, dass die Sonne nur ein Stern durchschnittlicher Größe ist. Auch da gibt es wesentlich größere Sachen. Und so könnten wir dieses Spiel jetzt ewig weiterspielen. Und ich würde immer sagen, boah, ist das groß. Aber unendlich geht das eben doch nicht. Irgendwann ist Schluss, nämlich dann, wenn unser Herr ins Spiel kommt. Wenn es um Gott geht. Denn ein Attribut, das fast immer passt, wenn es um Gott geht, ist größer. Und so lautet auch der Titel der heutigen Predigt. Gott ist größer. Das passt irgendwie immer. Egal mit wem oder was man ihn vergleicht. Gott ist immer größer. In der Theologie nennt man das den Weg der Überhöhung. Um dieses Unbeschreibbare zu beschreiben, nimmt man menschliche Begriffe und steigert sie ins Unendliche. Der Mensch ist mächtig. Gott ist allmächtig. Der Mensch ist wissend, Gott ist allwissend. Der Mensch, die Sonne, das Sonnensystem ist groß, Gott ist größer. Das ist richtig und gut, das entspricht auch dem, was wir in der Bibel finden, aber leichter macht es die ganze Geschichte nicht. Denn mit einem Wesen, das größer ist als unser Sonnensystem, als alles, was ich mir vorstellen kann, kann ich nicht in Kontakt treten, kann ich keine Beziehung haben. Darum ist das, was wir in den letzten 2 Wochen hier gehört haben im Gottesdienst, so wichtig, dass Gott ansprechbar ist, dass er greifbar ist. Aber er ist eben nicht nur das, er ist auch größer. Und das sollte unser Bild von Gott immer wieder neu hinterfragen, erweitern, korrigieren. Und das erleben wir auch im heutigen Predigttext. Gott zeigt Hiob, dass er viel größer ist, so ganz anders, als er dachte. Und das möchte ich mir heute mit uns anschauen. und euch herausfordern, unser Gottesbild zu überdenken, zu erweitern und auch ganz praktische Schlüsse daraus zu ziehen. Und mir ist in der Vorbereitung aufgefallen, ich habe in den letzten 2 Jahren, seit ich hier bin, schon relativ oft über Hiob gepredigt. Und eigentlich habe ich jedes Mal, wenn ich über Hiob gepredigt habe, auch die Rahmengeschichte nochmal erzählt, weil ich es wichtig finde, die präsent zu haben, wenn wir unseren Text richtig verstehen wollen. Jetzt predige ich heute schon wieder über Hiob und finde mich in einer gewissen Zwickmühle wieder. Ich müsste nämlich jetzt schon wieder die Geschichte erzählen. Aber vielleicht denken sich jetzt so ein paar alte Gottesdiensthasen, oh nee, nicht schon wieder, wissen wir doch alles. Aber ich glaube, Wiederholung schadet selten. Und vielleicht ist ja der ein oder andere doch hier, der sich jetzt denkt, wie war das nochmal mit Hiob? Darum probiere ich das nochmal ganz komprimiert, ganz kurz zu fassen und dann zu schauen, um welchen Text es heute geht. Ganz grob gesagt gliedert sich das Buch Hiob in 2 Teile. Eine Rahmenerzählung, das sind die ersten 2 Kapitel und die letzten 11 Verse des Buches, und ein großes Stück Lyrik in den Kapiteln 3 bis 42, Vers 6. Die Rahmengeschichte ist ganz schnell erzählt. Im himmlischen Thronsaal wetten der Teufel und Gott darum, ob Hiob nur so gottesfürchtig und fromm ist, weil er so reich und erfolgreich ist. Teufel denkt ja, Gott denkt nein. Teufel darf Hiob versuchen, indem er ihm alles nimmt, sogar seine Kinder, seine Gesundheit. Hiob bleibt standhaft, Gott hat gewonnen, Teufel hat verloren. Am Ende bekommt Hiob alles doppelt zurück, Reichtum, Kinder, Gesundheit. Schöne Geschichte. Das eigentlich Spannende am Buch Hiob ist der Teil in der Mitte. 3 Freunde kommen zu Besuch, trauern mit Hiob und konfrontieren ihn dann mit seiner vermeintlichen Schuld. Sie repräsentieren in den verschiedenen Ausführungen die Weisheit der damaligen Zeit. Und die besagte, ein Gerechter kann nicht leiden. Wenn es Hiob so dreckig geht, wie es ihm geht, dann muss er gesündigt haben. Geht gar nicht anders. Hiob ist sich aber keiner Schuld bewusst und hadert mit seinen Freunden, von denen er sich ungerecht behandelt fühlt. Und er hadert mit Gott, dem er Vorwürfe macht, aber den er als unangreifbar erlebt. Denn vor welchem Gericht sollte er denn bitte Gott den Prozess machen? Geht doch überhaupt nicht. Und so geht das Streitgespräch hin und her, alles auf literarisch höchstem Niveau. Ein Freund redet, Hiob antwortet, der nächste Freund redet, Hiob setzt zur Erwiderung an. Und so geht es, bis jeder der Freunde 3-mal geredet hat, Hiob 9-mal geantwortet hat. Dann ist irgendwie alles gesagt, keiner ist schlauer als vorher und die Parteien schweigen still. Dann kommt Gott. Nein, noch nicht ganz, da kommt erst noch Elihu, noch ein Typ, der beiden Parteien mal sagt, dass sie falsch gelegen haben, aber dann kommt Gott wirklich. Und er redet 2-mal mit Hiob und dieser antwortet auch 2-mal. Und diese Reden sind der Predigttext von heute. 5 Kapitel, die ich natürlich nicht vorlesen kann, die ich auch nicht richtig nacherzählen kann, weil es eben Gedichte sind. Ich probiere sie zusammenzufassen, einzelne Verse vorzulesen, um euch ein Bild zu geben, worum es da geht. Man kann vielleicht sagen, Gott wäscht Hiob den Kopf. Und zwar so richtig. Er hält ihm seine ganze Überheblichkeit, seine Selbstgerechtigkeit, seine Vorwürfe vor und zeigt ihm mit sehr viel Ironie und Humor, wie falsch Hiob liegt. In der ersten Rede geht es um Gottes Schöpferkraft. Gott zählt auf, was er alles getan hat. Die Fundamente der Erde gelegt, das Tageslicht geschaffen, Regen und Hagel gemacht, Wasser und Land getrennt und so weiter. Und immer wieder fragt er, wenn du so super bist, Hiob, wenn du behauptest, dass du das alles kannst, na, wie geht's denn, Hiob? Du warst doch dabei. Du weißt doch, wie alles funktioniert, oder? Dann sag es mir doch bitte. Ich lese gleich mal einige Zeilen daraus vor und ihr müsst bitte im Hinterkopf behalten, dass Gott hier total ironisch redet. Das Lieblingsdelikt der Kinder im Hause Kemper sind umgeworfene Becher bei den Mahlzeiten. Es vergeht kein Essen bei uns, wo nicht mindestens ein voller Becher mit Wasser oder Saftschorle umgeworfen wird und seinen Inhalt über den gesamten Tisch verteilt. Es regt mich auf. Und wenn es dann mal wieder passiert, sage ich öfter mal Sachen wie, das hast du ja mal wieder ganz großartig hinbekommen. Super gemacht. Meine Kinder denken sich, ja, da hat er recht. Keiner kann so gut Becher umwerfen wie ich. Meine Frau verdreht dann die Augen und sagt, Chris, Ironie erst ab 6. Wahrscheinlich noch später, vermute ich, wenn ich so manche kenne. Ja, aber es stimmt, meine Kinder verstehen nicht, was ich eigentlich meine, ist genau das Gegenteil. Wir sind alle älter als 6 Jahre, also sollten wir die Ironie in in Gottes Worten hier verstehen und im Hinterkopf behalten. Hier ein kleines Beispiel, wie Gott redet. Ich lese euch Hiob 38, 1 bis 6 und 40, Vers 2 vor. Das ist der Anfang und der Schluss der ersten Rede Gottes. Dann aber redete der Herr mit Hiob. Er antwortete ihm aus dem Sturm: Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Wo sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Willst du weiter mit mir streiten, mich, den Allmächtigen, immer noch tadeln? Du hast mich angeklagt, nun steh mir Rede und Antwort. Tritt mir gegenüber wie ein Mann und gib mir Antwort auf meine Fragen. Wenn Gott sowas zu dir sagt, nachdem er gerade im Sturm zu dir redet, ich vermute, entschuldigt meine Ausdrucksweise, Hiob wird der Hintern auf Grundeis gegangen sein. Vermutlich war Hiob schwer beeindruckt. In diesem Tonfall redet Gott 2 Kapitel lang, 71 Verse mit Hiob. Wow. Dementsprechend kurz fällt auch Hiobs Antwort aus. Die ist so kurz, dass ich sie euch ganz vorlesen kann. Es sind nur 3 Verse. Hiob 40, 3 bis 5. Darauf antwortete Hiob nur: Herr, ich bin zu gering, ich kann dir nichts erwidern. Darum lege ich jetzt die Hand auf den Mund. Mehr als einmal habe ich geredet, aber ich will es nicht wieder tun. Ich habe schon zu viel gesagt. Aber Gott lässt es nicht auf sich beruhen. Er holt zu einer zweiten Rede aus, in der er 2 Beispiele für seine Macht und Weisheit anführt. Er erzählt, wie er den Behemoth und den Leviathan geschaffen und gezähmt hat. Beide Viecher sind Riesentiere, das eine lebt auf dem Land, das andere lebt im Wasser. Und Gott fordert Hiob mit diesen Aussagen wieder heraus: Schau dir meine Macht an, schau dir an, was ich kann, was ich geschaffen habe, was ich beherrschen kann. Kannst du das auch? Du kannst es nicht. Also sei vorsichtig, wie voll du deinen Mund nimmst. Und Hiobs zweite Antwort fällt wieder deutlich aus. Auch die lese ich euch ganz vor. Hier kommt Hiob 42, 1 bis 6. Da antwortete Hiob: Herr, ich erkenne, dass du alles zu tun vermagst. Nichts und niemand kann deinen Plan vereiteln. Du hast gefragt: Wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand? Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Du hast gesagt: Hör mir zu, jetzt rede ich. Ich will dich fragen und du sollst mir antworten. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Darum widerrufe ich meine Worte. Ich bereue in Staub und Asche. Und dann geht's weiter. Man merkt, wie liebevoll Gott ist. Denn Gott fängt nochmal an zu schimpfen. 4 Verse lang, aber nicht mit Hiob, sondern mit den Freunden. Und rückt denen auch den Kopf gerade und zeigt denen, wie ungerecht, wie unfair und wie falsch sie mit dem lagen, was sie gegenüber Hiob gesagt haben. Er schafft Hiob Gerechtigkeit und stellt seine Ehre wieder her. Ich habe mir jetzt sehr viel Zeit für diesen Rahmen und für die Geschichte genommen, aber ich glaube, das ist wichtig, weil das zeigt wunderschön, wie Gott mit dem hochmütigen Hiob umgeht, wie er ihm seine Größe deutlich macht. Und ich möchte jetzt nur noch eine Sache herausarbeiten, was für uns im Umgang mit einem großen Gott wichtig ist und was es für uns heute bedeutet. Und das Erste, was wir hier lernen, ist, dass wir keinen Gott haben, der dafür geeignet wäre, in Schachteln gepackt zu werden. Ich habe eine sehr schöne Zeichnung dafür gefunden, die dieses allzu menschliche Verhalten sehr schön darstellt. So handeln die Freunde Hiobs und Hiob. Sie probieren, den großen Gott in ihre Theologie, in ihre Schachtel, in ihr Bild reinzuquetschen. Und das ist kein Verhalten, was nur die Leute damals hatten. Wenn wir ehrlich sind, handeln wir ganz genauso. Wir haben unser Bild, unsere Vorstellung von Gott und wollen Gott in dieses Bild reinquetschen. Er muss schön handlich, passgenau und ordentlich dort hineinpassen. Kein Raum für was anderes. Frei nach dem Motto: Was nicht passt, wird passend gemacht. Aber nicht unsere Schachtel, sondern Gott wird passend gemacht. Auch wir sind Großmeister darin, Gott in unsere Schachteln zu packen. Jeder Mensch hat so eine Schachtel. vielleicht sogar mehrere. Und wir werden immer versuchen, Gott dort hineinzupacken, damit er greifbar, handhabbar, verständlich und berechenbar wird. Das ist ganz normal, aber es ist trotzdem nicht gut. Denn damit machen wir Gott kleiner, als er ist, und wir werden ihn falsch sehen. Und viele unserer Enttäuschungen im Glauben, die hängen nicht an Gott, sondern die hängen an unseren Schachteln, weil wir ihn in eine Schachtel packen, die ihm nicht entspricht. Gott liebt dich. Korrekt? Ja, dürft ihr nicken, ist richtig. Ja. Gott liebt dich über alles. Er liebt dich vorbehaltslos. Das stimmt. Aber das ist schon der erste Schritt für eine Schachtel. Denn was heißt das denn, wenn er mich liebt? Wenn mich Gott liebt und er noch dazu allmächtig ist, dann kann er doch als ein liebender Gott nicht zulassen, dass mir etwas Schlechtes passiert. Weil er liebt mich doch. Und dann passiert das doch, das Schlechte. Ich werde krank, mein Kind stirbt, mein Lebenstraum platzt. Und auf einmal passt dieser Schachtelgott nicht mehr mit meinem Leben zusammen. Wenn er mich doch liebt, wenn er doch allmächtig ist, dann kann er es doch nicht zulassen, dass mir sowas passiert. Also kann er mich nicht lieben. Und ich wende mich enttäuscht von ihm ab. Aber die Enttäuschung liebt nicht an Gott, sondern an der falschen Schachtel, in den ich ihn gepackt habe. Weil ich für mich selber definiert habe, wie ein Gott, der mich liebt, zu sein hat. Und wenn er dann anders ist, dann muss er falsch sein und nicht meine Schachtel. Aber Gott ist kein Gott für Schachteln. Das führt er Hiob in diesem Text mehr als deutlich vor Augen. Gott ist größer als jede Schachtel, als jede Box. Er sagt hier, ich bin dir viel zu groß. Lass mich raus aus deiner Box. Lass mich ganz einfach dein Gott sein. Ich bin größer als all deine Kategorien. Ich bin größer als all deine Vorstellungen. Nochmal, dass wir Gott in Schachteln packen, ist völlig normal. Wir wollen das Unbegreifbare greifbar machen, weil wir nicht wissen, wie wir sonst Beziehung leben sollen. Und trotzdem sollten wir diese Sachen immer wieder vor Augen haben. Haben wir Gott in eine Box gesperrt? Engen wir ihn mit unserer Sichtweise ein? Machen wir ihn klein? Und sind wir bereit, uns da von ihm korrigieren zu lassen? Das ist was, das wir immer wieder bewusst tun müssen. Wenn du in der Bibel liest, liest du dann, um deine Sichtweisen bestätigt zu sehen, um das abzuhaken, was du eh schon glaubst? Oder hast du die Offenheit, dass Gott dir als der ganz andere begegnet? Manchmal schrecken wir vom Bibellesen zurück, weil wir das nicht verstehen, was da drin steht. Aber dieses Gefühl, dieses Nichtverstehen, sollte uns eigentlich dazu treiben, noch mehr zu lesen. Ich sage euch ganz ehrlich, es gibt mehr als genug Texte in der Bibel, die lassen mich ratlos zurück. Im Alten Testament, wenn Gott befiehlt, ganze Städte dem Erdboden gleich zu machen, mit der Bevölkerung. Aber auch im Neuen Testament, bei Jesus, da lese ich so manche Rede von ihm und denke mir, ey Jesus, hättest du mal bei Paulus ein bisschen besser aufpassen sollen. Ja, der hat das auch deutlich erklärt. Es ist doch ganz anders. Und dann lese ich Paulus und denke mir, meinst du das ernst? Hast du das jetzt wirklich so geschrieben? So soll Gott sein? Jetzt ernsthaft? Es kommen ganz oft Leute zu mir und sagen, du, ich habe in der Bibellese was gelesen, das verstehe ich nicht, erklär mir das. Und sie erwarten, dass der Herr Pastor es, muss es mir doch erklären können. Und ganz oft stehe ich da und muss sagen, ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht. Man glaubt es kaum, aber Gott ist auch größer als das Wissen des Herrn Pastors. Immer wieder muss ich sagen, ich komme hier selber nicht weiter. Und entweder legt man dann die Bibel weg, weil einem dieses Nichtverstehen Angst macht. Oder man versucht es zu erklären, wegzudiskutieren, abzuwiegeln, es irgendwie greifbar zu machen, weil wir Gott in seiner Box lassen wollen. Aber was, wenn Gott einfach größer ist als mein Bild von ihm? Was, wenn es nicht für alle Fragen eine Erklärung, eine einfache Antwort gibt? Was, wenn sich Gott manchmal unserem Verständnis entzieht? Das darf er, denn er ist Gott. Und wir sollten dankbar sein, er hat sich in Jesus offenbart, so viel er sich offenbaren wollte. Er hat uns leider ganz viele Sachen im Dunkeln gelassen, weil sie anscheinend nicht wichtig für uns sind. Und vielleicht müssen wir uns mit Gott fragen lassen, wer bist du, dass du von Gott Rechenschaft forderst? Dass du behauptest, Gott müsste dir alles erklären? Dass er es dir schuldig ist, dass keine Frage offen bleibt? Er ist größer, er ist anders, er ist gewaltiger und nicht greifbar für uns. Mir ist sehr wohl bewusst, dass uns das Angst machen kann. Aber Gott ist kein Gott für unsere Hosentasche. Er ist der Schöpfer des Universums, der das Sonnensystem in seine Hosentasche steckt. Und den wollen wir eintüten? Sowas darf Angst machen. Aber in der Gemeinschaft der Geschwister der Gemeinde hier und ja, in der Beziehung, in dem Wissen, dass Gott sich in Jesus ganz klein gemacht hat, greifbar gemacht hat, lässt sich diese Angst aushalten und in Ehrfurcht umwandeln. Denn das ist die angemessene Reaktion auf die Größe Gottes. Nicht Angst, sondern ehrfürchtiges Staunen vor ihm. Also, lasst uns Gott aus unseren Boxen befreien. Lasst uns ihn Gott sein lassen. Lasst uns ihm das Recht geben, unser Bild von ihm zu erweitern und zu verändern, vielleicht sogar zu sprengen. Denn das, das werden wir jetzt sehen, wird unsere Beziehung zu ihm radikal verändern und verbessern. Und damit sind wir nämlich schon beim letzten Punkt für heute. Man könnte zu diesem Thema, Gott ist größer, unendlich viel sagen. Man könnte zum Buch Hiob ewig viel sagen, zu diesem Gottesreden. Aber ich möchte mich jetzt auf eine einzige Reaktion konzentrieren, die mich an Hiob so sehr beeindruckt und die in meinen Augen die Reaktion ist, die uns in diesem Zusammenhang am meisten weiterbringt. Hiob beugt sich vor Gott. Er erkennt Gottes Größe an. Er wird demütig vor seinem Herrn und Gott. Und das findet sich alles ganz konzentriert in einem Vers, der für mich zu den Top 3 Versen des Buches Hiob gehört. In Hiob 42, Vers 5 heißt es: Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hiob sagt, er habe Gott vor dieser Gottesbegegnung eigentlich noch gar nicht gekannt. Das ist der Hiob, über den im himmlischen Thronsaal Wetten abgeschlossen werden, wegen seines vorbildlichen Glaubens. Das ist der Hiob, der, wenn seine Kinder feiern waren, er aus Vorsicht schon mal für sie opfert, falls die was falsch gemacht haben. Das ist der Hiob, dessen Glaube im Himmel und auf der Erde weltberühmt waren. Und dieser Hiob sagt: Herr, eigentlich habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt. Aber jetzt, wo du zu mir redest, haben meine Augen dich gesehen. Was für eine Größe, was für eine Demut. Echt Hammer. Und gibt es das vielleicht manchmal auch bei uns, diese gewisse Überheblichkeit? Wir, die intensiv evangelischen Christen, wir, die besonders Frommen, wir, die nicht nur die Namenschristen oder Taufscheinchristen sind, sondern eine echte Jesusbeziehung haben, wir, die wir uns bekehrt haben zum wahren Gott, wir, die wir erkannt haben, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist, wir, die wir zu jeder passenden und unpassenden Gelegenheit wissen, was Gottes Wille ist. Vielleicht muss auch für uns dieser Vers gelten, wenn wir Gott und seiner Größe neu begegnen. Herr, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Dass wir demütig werden und erkennen, dass Gott so viel größer, so ganz anders, so viel großartiger ist, als wir jemals dachten. Das zuzulassen, wäre mutig glauben. Weil es uns aus unserer Komfortzone rausholt. Weil es unsere gewohnten Glaubenssicherheiten sprengt, wenn wir zulassen, dass Gott anders sein darf, als wir denken. Es gibt gerade eine neue, junge Generation von Theologen und Hauptamtlichen, die einen ganz starken Fokus auf soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz, Tierwohl, Arbeitsethik und sowas haben. Das sind überhaupt nicht meine Themen. Halte ich für nebensächlich. Aber was, wenn Gott größer ist und ihm diese Themen vielleicht wirklich wichtiger sind als mir? Wenn er durch diese neue Generation einen Finger auf die Stelle in unseren Gemeinden legt, die sich um Seelen drehen, aber das Ganzheitliche am Menschen aus dem Blick verloren haben. Wo musst du dich herausfordern lassen? Durch Gott selbst oder auch durch andere Menschen? Wo ist es höchste Eisenbahn, dass du Gott aus seinen Schachteln herauslässt und erkennst, dass er größer ist? Und das, was wir hier bei Hiob erleben, ist ein Ergebnis davon, dass er Gott aus seiner Schachtel rausgelassen hat. Die Veränderung in der Sichtweise von Hiob passiert nicht als Reaktion auf die Belohnung, die er bekommt. Vers 5 ist vor der Belohnung. Wäre verständlich, naja, das bekommt er wieder alles zurück und dann kann er, nee, bevor er irgendwas versteht, bevor er irgendwas bekommt, er begegnet Gott und ändert seine Sicht. Ich zeige euch zum Abschluss nochmal dieses schöne Bild. Und ich frage euch, ob du auch so sein möchtest. So lange zwängen, schieben, einengen, bis es passt. Oder wollen wir Gott sagen lassen, wer er ist? Und ich möchte euch noch an was erinnern. Jeder von euch, der Jesus kennt, jeder von euch, der eine Beziehung zu ihm hat, hat genau das schon erfahren. Eure Gottesbeziehung verändert sich nicht durch das Beharren auf alten Sichtweisen. Sie verändert sich nicht, dass wir abhaken, was wir immer schon geglaubt haben, sondern indem ich Gott Gott sein lasse und seiner Allmacht und Größe zutraue, ihm erlauben, mein Bild von ihm zu ändern. Denn genau das ist bei deiner Bekehrung passiert. Da hast du auf einmal erkannt, dass da ein Gott ist, der sich für dich interessiert, dass es einen Gott gibt, der da ist, der für dich gestorben ist, der alles getan hat. Und du hast dein Paradigma geändert, radikal. Du hast gesagt, nicht mehr ich bin der Herr, sondern du bist es, Herr. Hättest du einfach nur darauf beharrt, was du schon immer glaubst, hättest du Gott in deiner Box gelassen, dann wärst du jetzt noch Atheist. Oder dein Glaube wäre noch der von deinen Eltern, die dich halt immer in die Gemeinde mitgeschleift haben, aber es wäre nicht dein Glaube. Du hast genau das getan, du hast Gott aus deiner Box rausgelassen und er hat dich zu neuem Leben geführt. Du hast Gott schon mal aus deiner Box befreit. Was hindert dich daran, das wieder zu tun? Amen.